jetzt kommt unser Sepsis-Update. Es bot sich quasi an 2020. Sepsis ist so ein Thema. Ihr wisst ja, es ist eins meiner Lieblingsthemen.
Johannes kann gar nicht genug drüber reden.
Ich kann gar nicht genug über Sepsis reden. Also es ist auch, keiner mag ja Klugscheißer. Ne? Aber bei Sepsis kann ich nicht aus meiner Haut. Da muss ich immer so ein bisschen klugscheißen. Und dass jetzt die Leitlinie gerade veröffentlicht wurde, ich glaube letzte Woche oder 10 Tage ist es jetzt her, das hat mir quasi die Steilvorlage geliefert, dass ich mal wieder über Sepsis reden kann.
Ich muss sagen, mir geht das, darf ich ehrlich sein, oft genug auf den Sack, aber es hat mir in meinem klinischen Alltag, dass Johannes da so viel drüber redet, hat mir auch schon so oft geholfen, weil ich Sachen viel, viel präsenter hatte, als wenn Johannes nicht die ganze Zeit davon reden würde. Von daher, im Großen und Ganzen ist es gut.
Okay, gut. Ich werde das aber jetzt berücksichtigen, ich werde jetzt weniger darüber reden.
Nein.
So. Aber egal, ihr müsst es jetzt leider ertragen. Und zwar machen wir das als Basic-Podcast im Prinzip, angereichert, sage ich mal, um die Leitlinien 2020.
Und die Neuerungen.
Neuerungen auch durchaus. Was ist da drin? Ist das da nicht drin? Wie ist der Empfehlungsgrad? Das variiert so ein bisschen. Es ist alles in den es gibt einen gesamten Artikel darüber im in unserem Blog. Mhm. Es gibt von uns einen Vorschlag für ein Therapie. Erstangriff, so muss man mal sagen, ja. Oder Algorithmus, wie erkenne ich überhaupt die Sepsis? Und es gibt ein umfangreiches Literaturverzeichnis, wo natürlich auch die Leitlinien alles nochmal verlinkt ist, für den, der das im Detail nochmal nachlesen möchte. So, was ist eigentlich Sepsis? Torben, was ist Sepsis?
Sepsis ist eine Überreaktion des Körpers auf eine Infektion mit Schrankenstörung.
Der hat vom Besten gelernt. Ja. Also selbst genau, wie Torben schon gesagt hat, lebensbedrohliche Organdysfunktion, die durch eine fehlregulierte Reaktion des Organismus auf eine Infektion verursacht wird. Der septische Schock davon ist abzugrenzen. Also nicht jede Sepsis ist automatisch ein septischer Schock. Ein septischer Schock ist so definiert, dass man, um einen mittleren arteriellen Blutdruck zu halten, Katecholamine benötigt.
In welcher Höhe? Mittleren arteriellen?
Von größer 65 mm HG. Habe ich das nicht gesagt?
Nein,
habe ich nicht gesagt. und zusätzlich ein Serumlaktat von größer oder gleich 2 Millimol pro Liter hat. Die Organdysfunktion gehört zwingend zur Sepsis dazu. Die ist definiert über einen Score, den sogenannten SOFA-Score. Mhm. Der SOFA-Score beinhaltet die Funktion aller zentralen Organsysteme unseres Körpers, sprich Lunge, Niere, Leber, Kreislauf, ZNS und das Blutbild. Mhm. Das werde ich jetzt hier nicht im Detail ausbreiten. Das kann jeder nachlesen, was das genau ist und wie man das definiert.
Das ist, würde ich auch sagen, genau das Hauptproblem des SOFA-Scores. Ich finde, der ist super, wenn er etabliert ist und angewendet wird. Er ist aber so kompliziert, dass man ihn sich eigentlich nicht merken kann.
Genau, also ich habe den auch nicht, muss ich gestehen, im Kopf. Also ich weiß, was dazugehört, aber ich kann jetzt nicht, ich benutze eine App für, um das zu scoren. Ich finde es sehr wichtig, dass man den kontinuierlich erhebt, wenn man Patienten eben richtig septischen Schock hat. Mhm. Also die Patienten, die man auf Intensivstationen sieht, das ist jetzt nicht für die Notaufnahme. Aber wir haben immer das Problem, oder ich sehe immer wieder, dass man eigentlich keinen Verlauf hat. Mhm. Ja, dass man, und der ist halt sehr, sensitiv da. Und wenn Veränderungen in den Punkten machen schon was aus. Aber ich komme später nochmal dazu, wie man Therapie auch sonst anders anfassen kann oder anpassen kann. Dann gibt es ja Screening Scores und das sind die, die uns eigentlich in der Notfallmedizin und auch in der Notaufnahme und vielleicht auch im Erstangriff auf der Intensivstation eigentlich interessieren. Klassisch kennen wahrscheinlich alle den Quicksilver-Score. Mhm. Ich glaube, das war vor einem Jahr noch anders. Da kannte den noch wenigere Leute. Das hat sich aber ganz gut etabliert, weil einfach die Leute immer davon wieder reden, unter anderem wir natürlich.
Kurz als Wiederholung, der Q-SOFA-Score ist einmal die Atemfrequenz geht da rein, dann die Hypotonie mit einem Blutdruck von unter 100.
Systolisch.
Systolisch, ja. Nicht mittlerer arterieller Druck. Und ein GCS von kleiner 15. Also Atemfrequenz größer 22 Blutdruck unter 100 systolisch und GCS kleiner 15 und ab 2 Punkten haben wir einen positiven SOFAS.
Genau. Und der ist relativ gut validiert. Das ist spannend. Wenn mehr als 2 Punkte steigt die oder 2 oder mehr Punkte steigt die Mortalität auf das 13- bis 14-fache. Je nach welcher Studie man sich anguckt von dem Patienten.
Man muss aber aufpassen. In diesem Score steckt ja in keinster Weise Infektion drin.
Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Der ist überhaupt nicht spezifisch für Sepsis, sondern ich finde eher, den kann man gut nutzen, um kritisch kranken Patienten zu identifizieren, der jetzt aber nicht primär ein A- oder ein B-Problem hat, so, sondern den, wo man einfach denkt, ah, der ist schlecht und dann macht man einen Quicksurf und sagt, ja, der hat aber 3 Punkte. Klar, der ist kritisch.
Ja.
Den muss man sich auch, wenn man, also ich würde mir wünschen, dass dieser Score oder der nächste, den ich jetzt gleich vorstelle, in Notaufnahmen primär schon bei der Triage erhoben wird. Das kommt in
manchen. Zu dem QSOFA mal Werbung von einem ganz alten Artikel von unserer Homepage. QSOFA, ein großes Missverständnis. Da haben wir genau diese Sache einmal in schriftlicher Form
niedergelegt.
Niedergelegt.
Den könnten wir auch nochmal in dem Artikel verlinken. Ja. Das werden wir auch noch tun. Es gibt aber auch noch eine Alternative zum SOFA-Score oder zum Quick-SOFA-Score, das ist der New-Score. Das ist ein Score, den der National Health Service regelmäßig benutzt. Der steht für National Early Warning Score. Jetzt würde man sich irgendwie denken, naja, vielleicht soll die vor, was weiß ich, Flutkatastrophen oder Atombombenangriffen warnen. So ist es aber nicht, sondern es geht in dem Fall darum, die Patienten auch in der Notaufnahme zu erkennen, die kritisch sind. Der ist also nicht sepsisspezifisch, aber kritisch kranke Patienten sollen erkannt werden. Der berücksichtigt die Respiratory Rate, sprich die Atemfrequenz, die Sauerstoffsättigung. Braucht er Sauerstoff, ja oder nein, um diese Sättigung zu erreichen? Wie ist die Körpertemperatur? Wie ist der systolische Blutdruck? Wie ist die Herzfrequenz? Und ist der wach oder nicht so wach?
Also im Endeffekt von den Parametern her ein etwas erweiterter QSOFA-Score.
Genau.
Aber positiv gesehen, das sind alles Parameter, die man innerhalb der ersten 10 Minuten der Notaufnahme eh erhebt.
Ja, genau.
Oder im Rettungswagen.
Genau, die man locker erheben kann. Und deshalb finde ich diesen Score eigentlich noch besser als den QuickSOFA, auch wenn er ein bisschen umfangreicher ist. Es gibt da wunderbare Tabellen, die man im Internet findet, die man sich ausdrucken kann, wo man dann einfach die Patienten sozusagen direkt screenen kann, noch am Tresen. Das ist ein Score, von dem ich mir wünschen würde, dass der am Tresen vorne immer grundsätzlich erhoben wird, damit man diese kritisch kranken Patienten einfach erkennt. Es gibt auch Notaufnahmen, die das in Deutschland schon machen. Schöne Grüße an Herrn Caso zum Beispiel, der das gut eingeführt hat und der auch schon mir häufiger erzählt hat, dass das gut funktioniert. Was man noch wissen muss, um überhaupt zu identifizieren, handelt es sich denn eigentlich um einen infektiologischen Notfall, sprich um Sepsis, oder handelt es sich denn um irgendwas anderes, sind leider meiner Meinung nach SIRS-Kriterien. Mhm. Ich weiß, die SIRS-Kriterien haben keinen Eingang mehr in der aktuellen Sepsis-Definition, aber sie sind doch hilfreich dafür, um zu erkennen, ob es immer in Infektion geht. SIRS-Kriterien, Torben, kriegst du die noch zusammen?
Leukozytose bzw. Leukopenie, die Atemfrequenz geht da, meine ich, auch ein,
ja.
Tachykardie und als letztes Fieber.
Das es ist, als ob er gerade die Uni verlassen hätte.
Ja.
Also, er hat es völlig richtig gesagt. Also es geht um Fieber, mehr als 38 Grad Körpertemperatur oder Hypothermie in dem Fall, weniger als 36 Grad Körpertemperatur. Eine Tachykardie von mehr als 90 pro Minute, das fand ich komisch mit den 90, das habe ich extra nochmal nachgeguckt, das ist aber so. Dann eine Tachypnoe, sprich die Atemfrequenz von mehr als 20 pro Minute, oder eine Hyperventilation, also ein arterielles CO2 von unter 33 mm Quecksilbersäule und oder eine Leukozytose von mehr als 12.000 pro Milliliter oder eine Leukopenie von weniger als 4.000 pro Milliliter oder mehr als 10 unreife Neutrophile im Differentialblutbild. Jetzt muss man sagen, das Labor als SIRS-Kriterien, klar, das guckt man sich an. Das kann man im Erstangriff aber nicht schlecht verwenden, genau wie die arterielle BGA, um die Hyperventilation zu erkennen.
Ich wollte nur sagen, dass auch hier noch keine Infektion diagnostiziert ist.
Nein.
Es ist durch das Fieber und durch die Leukozytose deutlich wahrscheinlicher, dass eine Infektion vorliegt, aber es ist kein Bestandteil.
Aber das ist nicht zwingend so, aber gerade wenn man das alles hat und das alles, man muss das so ein bisschen im Gesamtkontext sehen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, warum die Sepsis so häufig übersehen wird, weil man kann nicht gleich sagen, ja, das ist sicher eine Sepsis, sondern man muss das immer im Hinterkopf haben und es dann anpassen, sein eigenes Mindset so daran und so ein bisschen dynamisch sein und vigilant sein vor allen Dingen daran, dabei. So, Ursachen einer Sepsis. Häufigste Ursache einer Sepsis ist die Pneumonie, 46,6% der Fälle. Danach 28,7% der Fälle intraabdominelle Infektionen, urogenitale Infektionen 12,6%, Weichteilinfektionen 10,4% der Fälle. Also wenn wir Pneumonie und Abdomen zusammenzählen, haben wir schon fast 80% abgegriffen. Also das ist, an die muss man auf jeden Fall mitdenken. Urogenitalinfektion kann man recht leicht ausschließen. Mhm. Weichteilinfektion, das ist sowas, das wird häufig übersehen, da muss man dran denken. Also jeder Patient gehört einmal komplett untersucht, guckt auf die Füße, guckt auf die Zehen, guckt auf die Gelenke.
Ja. Auch wenn ihr ja schon einen anderen Fokus habt. Also genau. Es ist nur, weil das im Lungenröntgen so eine Verschattung ist, heißt es nicht, dass er nicht trotzdem Erysipel hat oder im schlimmsten Fall eine nekrotisierende
Fasziitis. Genau, also die nekrotisierende Fasziitis zu übersehen, das ist so ein Kardinalsfehler, das ist der Super-GAU.
Und sie ist gar nicht so selten.
Also genau. Also ich habe schon mehrere gesehen.
Ich auch.
Also es kommt immer mal wieder vor und auch junge Leute können das mal haben, sollte man dran denken. Es ist leider so, dass nur in 80% aller Fälle bei Patienten, wo ein Infektionsbedarf versteht oder die nachgewiesenermaßen eine Sepsis haben, Blutkulturen entnommen werden. Mhm. Das ist viel schlecht.
Zu wenig.
Da kann man auch nicht drum rumreden. Mhm. Also ein Patient mit einem Infektionsverdacht gehört kulturiert. Auch wenn man jetzt sagt, ja, nur in circa 30% der Fälle kriegt man denn einen positiven Befund. Ich bin der Meinung, das liegt oft auch an falscher Entnahmetechnik. Oder das liegt auch daran, dass man vielleicht zu wenig Blutkulturen abnimmt. Mhm. Die Guidelines empfehlen mindestens 2 Paar. Wir handhaben das klinikintern, wir nehmen 3 Paar ab.
Zumindest im Erstangriff.
Im Erstangriff, genau, weil man dadurch einfach nochmal nachgewiesenermaßen ein höheres Zahl an Positivergebnissen bekommt. Erreger 55% Gramm positiv, Staphylococcus aureus ist relativ häufig dabei, ist der häufigste Vertreter, Coagulase, negative Staphylokokken und Enterokokken.
Streptokokken.
Nein, es sind Staphylokokken, ich habe es gestern extra nochmal nachgeguckt.
Okay.
Auch wenn du es mir gestern korrigiert und zurückgeschickt hast.
Okay.
Im gramnegativen Keimspektrum sieht man E. coli, Pseudomonaden, Klebsiellen, Enterobacter. Also ein bunt gemischtes Keimspektrum im Prinzip. Die Pneumonie, die ja die häufigste Erreger ist, ist meist Streptococcus pneumoniae. Seltener auch Haemophilus influenzae, Mycoplasmen, Pseudomonaden oder Enterobakterien. Viren können auch Septididen auslösen, Influenza-Virus, RSV-Viren bei Kindern vor allen Dingen. Das sind aber Sachen, wo man halt die Sepsis hat, aber man leider die Ursache ja im Prinzip nicht beheben kann. Torben, würden dir Risikogruppen einfallen für Sepsis?
Also, Immunsupprimierte. Egal, aus welchen Gründen die immunsupprimiert sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an welche, die unter Immunsuppression wegen der Transplantation stehen, wegen Rheuma oder anderen Autoimmunkrankheiten unter Immunsuppression stehen. Das sind jetzt erstmal so die beiden Hauptgruppen, die mir einfallen. Dann Diabetespatienten.
Unbedingt, genau.
Sind immunsupprimiert. Haben ein geschwächtes Abwehrsystem. Ja. Leute, die natürlich strukturelle Lungenerkrankungen oder so haben, haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit.
Genau. Also ich sehe, du kriegst schon einiges zusammen. Immunsuppression ist natürlich das, muss dir ins Auge springen. Also im Studium lernt man ja schon Fieber unter Leukopenie. Ja, das ist ein absoluter onkologischer Notfall. Natürlich transplantierte Patienten, Patienten mit Autoimmunerkrankungen, Rheuma, Niereninsuffizienzen, COPD, Leberzirrhose, Diabetes, diese letzten 4 sind alles Erkrankungen, die im Endeffekt eine reduzierte Abwehrlage sozusagen bedingen. Des Weiteren kann man noch sagen, Patienten mit einem schlechten Ernährungszustand, also sprich Malnutrition, männliches Geschlecht und hohes oder sehr niedriges Alter. Mhm. Warum männliches Geschlecht, kann ich nicht sagen. Vielleicht, weil sie einfach später zum Arzt gehen.
Ja, mag sein.
Also könnte ich mir vorstellen. So, und wie erkenne ich denn jetzt die Sepsis? Ich habe es vorhin schon gesagt, man muss einfach vigilant sein. Also der wichtigste Schritt auf dem Weg zur Sepsis ist, oder zur Diagnose ist, sich zu fragen, ist es denn überhaupt, kann es denn eine Sepsis sein? Mhm. Der Patient mit Brustschmerzen wird wahrscheinlich keine Sepsis haben. während Oma Brömmelkamp aus dem Pflegeheim, die, wo alle sagen, ja, ist bestimmt eine Exsikkose, die von der Vigilanz irgendwie nicht so ist, und aber da stehen auch die Hautfalten und die hat doch gar kein Fieber. Da sollte man schon dran denken, es könnte auch eben eine Sepsis sein.
Ja.
Und also denkt da dran. Nochmal, die Screening-Scores, Quicksofa oder NewScore, am liebsten NewScore, einfach machen und dann im Zweifel den Patienten als kritisch angucken, stell an, einstufen, schnell anschauen, Blut abnehmen, weitere Diagnostik anleiern, Abstriche von Wunden machen, was weiß ich. Dann schauen, gibt es denn eine Ursache? Hat der Patient vielleicht Atemnot? Hat der Patient Husten? Mhm. Haben wir Verdacht darauf, dass es vielleicht eine Pneumonie sein könnte? Also pneumogenen Fokus. Hat der Patient Schmerzen beim Wasserlassen? Mhm. Verdacht auf urogenitalen Fokus. Hat der Patient Bauchschmerzen? Abwehrspannung vielleicht sogar? Verdacht auf abdominellen Fokus? Liegt eine Vigilanzminderung vor und der hat sogar einen Meningismus dazu? Dann solltet ihr schnell eure mindestens FFP2-Maske aufsetzen und euch fragen, ob es vielleicht eine Meningitis sein könnte. Häufig übersehen, wir haben es vorhin schon gesagt, Haut und Gelenke, Haut als Fokus vom Erysipel oder nekratisierender Faszitis, das ist ein absoluter Notfall. Gerade bei Diabetikern, denkt einfach daran, die haben Eintrittspforten ohne Ende. Ich habe schon mal eine 32-jährige Patientin gesehen, die eine nekrotisierende Fasziitis hatte und die man dann irgendwie auf Normalstation verschoben hat, weil man, ja, die hatte ein bisschen CRP. Und der ging es auch nicht so gut. Die musste man mal aufnehmen. Ja, das ist, das darf einem nicht passieren. Überwärmte, wirklich stark geschwollene Gelenke oder Schmerzen in der Wirbelsäule sind nicht zwingend der akute Rheumaschub oder die übliche Lumbago. Das können auch mal wirklich septische Arthritiden oder Spondylolisthitiden sein, die einfach einen septischen Verlauf entwickeln im Verein. Und wie sieht denn jetzt ein richtig schlechter Patient aus? Ich glaube, wir alle haben schon mal einen richtig schlechten Patienten gesehen. Ich brauche Ihnen jetzt nicht erzählen, wie das ist, aber habt ihr denn schon, wie das ausschaut, aber habt ihr denn schon mal was vom Modeling gehört?
Wenn man Nerdfallmedizin aufmerksam verfolgt, hat man das, ich weiß gar nicht, vor einem oder vor zwei Jahren hatten sie mal ein Video dazu.
Genau, wir haben es euch im Artikel verlinkt. Die fassen es unter Eyeballing zusammen, also den optischen Ersteindruck, den man vom Patienten hat.
Blickdiagnosen.
Blickdiagnosen. Auch Young Emergency Medicine Austria hat dazu eine gute Zusammenfassung gemacht. Wir haben euch ein Bild in den Artikel auch gepackt. Wie sieht das aus? Im Prinzip kann man sagen, es geht um Marmorierung. Sprich, Marmorierung ist ein Zeichen von Minderdurchblutung bei schlechter peripherer Perfusion. Da gibt es auch einen Modeling-Score. Da schaut man sich das Bein an und guckt aufs Knie. Grad 1, es ist nur die Kniescheibe und dann nehmen die gerade immer mehr zu. Und wenn das ganze Bein marmoriert ist, sollte man sich wirklich Sorgen machen, ob der Patient überhaupt noch Kreislauf hat oder ob das nicht schon Totenflecken sind, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist hat keine hohe Spezifität, aber ihr seht, der Patient hat wirklich ein Problem. Und so einen Patienten sollte man sich auch zwingend in der Notaufnahme direkt angucken und nicht irgendwie da irgendwie rumbasteln. Und wenn man so einen Patienten in der Präklinik hat, dann den bitte doch vorher einmal anmelden und sagen, hier, wir kommen mit einem, der hat wirklich ein Problem. Und ja.
Das Gleiche gilt aus meiner Sicht übrigens für die Recap-Zeit. Ich stehe da nicht mit der Stoppuhr neben und messe 2 Sekunden ab. Ich habe oder versuche mir anzugewöhnen, auch ich vergesse das mal, bei jedem Patienten, den ich neu habe, den ich einmal kurz auf den Fingernagel zu drücken und einen Eindruck von der Recap-Zeit zu bekommen. Das ist genauso wie das Pulsfühlen. Ich zähle den Puls nicht aus, aber
es geht ums Gefühl.
Man entwickelt ja ein Gefühl dafür, ist das normal oder ist das nicht normal. Ja. Dafür muss ich nichts auszählen, aber ich kann durch schnelle Palpation einen 80er von einem 110er Puls unterscheiden. Genauso kann ich dir sagen, wenn die Recap-Zeit deutlich verlängert ist, ohne das mit einer Stoppuhr zu messen, ob das jetzt über oder unter 2 Sekunden sind.
Genau. Es geht darum, ein Gefühl zu haben. Je mehr Patienten man gesehen hat, desto leichter fällt einem das natürlich, aber im Prinzip entwickelt das irgendwann jeder. Aber was machen wir denn jetzt mit einem Patienten, der septisch ist? Wir sind mit unserem Rettungswagen da. Patient wirkt, ist schlecht. Könnte eine Sepsis sein. Quicksilver, 3 Punkte. NewScore, 10 Punkte. Keine Ahnung.
Ja.
Blutdruck, 70 zu 30, Herzfrequenz 120, sind wir uns alle einig, der ist schlecht.
Genau.
Und jetzt?
In der Präklinik geht es erstmal darum, überhaupt dran zu denken.
Absolut,
ja. Genau. Und wenn wir auch noch einen Verdacht auf den Fokus haben und sagen, der ist schlecht, dann würde ich sagen, kann man noch Flüssigkeit geben.
Genau. Da bin ich völlig bei dir. Ich würde dem 2 große Zugänge legen. Ich würde dem an jedem eine 500er Ringer anhängen.
Ja.
Das kann, ich glaube, das kann man so sagen.
Bei Erwachsenen ja. kann man das so machen.
Genau. Ja. Und dann würde ich zusehen, dass ich Land gewinne.
Ja.
Weil dem hilft viel Gebämsel da draußen nicht. Der hilft auch das 12-Kanal EKG nicht, von dem ich ein großer Freund bin.
Ja.
Ja, wirklich. Der kann ja auch einen kardiogenen Schock haben und was ja. weiß ich. Kann ja alles sein. Aber diese Patienten ohne Brustschmerzen, so möchte ich jetzt mal sagen, dass der so schlecht wird,
ja.
ist unwahrscheinlich.
Ja.
So, es kann alles sein, aber trotzdem, und wenn er eine LAE hat, hilft ihm das Volumen vielleicht auch. Also, so.
Alles gut, ich wollte gar nicht dagegen.
Ja, du guckst so.
Ich bin immer so ein bisschen die Diagnostik, die man im Rettungswagen bzw. RTW NEF machen kann. Ich versuche dann immer möglichst viel zu machen, weil ich denke, einen besseren Personalschlüssel hat der Patient nicht mehr.
Richtig.
Weder in der Notaufnahme noch auf Intensivstation. Den Luxus, dass 2 bzw. 4 Fachkräfte nur für einen Patienten da sind, den gibt es höchstens noch im OP.
Ja, das stimmt.
Da
hast du natürlich völlig recht. Auf der anderen Seite kriegt jeder Patient natürlich egal was er hat, also wenn er internistisch aufgenommen wird, erstmal 12-Kanal in der
völlig ne, richtig.
In der Notaufnahme. Also das muss man ja schon so sagen. Ja. Dass der gemonitort wird, ja. das ist klar. Ja,
deswegen habe ich so gestockt. Mir ist völlig klar, dass du das so nicht sagen wolltest. Ich wollte es nur noch mal deutlich machen.
Nicht, dass einer sagt, und der Johannes hat übrigens gesagt, da brauche ich keinen 12-Kanal zu
ja.
machen. So soll das nicht rüberkommen, mit Augenmaß.
Ja.
Ja? Was machen wir denn in der Klinik weiter? Da hat sich die Surviving Sepsis Campaign, und das wird auch in der aktuellen Leitlinie wieder abgebildet, das One-Hour-Bundle ausgedacht. Es gibt Studien, die sagen, dass es mit der Antibiotikagabe innerhalb der ersten Stunde zum Beispiel, das ist gar nicht so wichtig. Die Leitlinie betont nochmal das One-Hour-Bundle. Ich kann auch verstehen, warum.
Absolut. Also wir haben schon öfter Studien in unserem Journal Club gehabt, die das One-Hour-Bundle kritisch sehen. Das One-Hour-Bundle steht auf von der Evidenz her auf ganz, ganz wackeligen Füßen,
genau.
muss man ehrlich sagen. Aber was es ja macht, ist, es schafft Awareness bei den Behandlern, dass man diese Punkte möglichst schnell abarbeiten soll. Und es hat ja auch kein negatives Outcome, wenn das Antibiotikum
schnell drin ist. Genau, und man muss sagen, eine Sepsis ist ein zeitkritischer Notfall. Ich denke, darauf kann man sich einigen.
Ja.
Man sagt ja auch, ein Myokardinfarkt sollte eine möglichst kurze Door-to-Balloon-Time haben. Ein Stroke soll möglichst eine kurze Zeit ja. bis zur Lyse oder zur definitiven Versorgung, zur Thrombektomie haben. Warum sagt man das bei der Sepsis? Dann würde man das jetzt nicht sagen. Mhm. Deshalb One-Hour-Bundle. Das beinhaltet, in einer Stunde sollte man Blutkulturen abgenommen haben, mindestens 2 Paar. Wir hätten lieber gerne 3. Und das vor Beginn der antiinfektiven Therapie. Dann sollte man das Laktat messen. Und man sollte diese Messung wiederholen, wenn das initiale Laktat größer als 2 Millimol pro Liter ist. Warum sollte man das wiederholen? Dum, 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 dum. Vielleicht, weil man ja zu lange gestaut hat.
Ah, okay. Ja, du hast natürlich recht.
So, dann sollte man möglichst schnell Breitspektrum-Antibiotika verabreichen. Mhm. Welche das sein könnten, dazu komme ich später. Ich habe lange überlegt, ob wir das mit reinnehmen oder nicht, weil das wahrscheinlich ganz viel Diskussion, aber das, ne? Bei Hypotonie oder Laktat von größer 4 Millimol pro Liter Fluid Challenge, also Volumen Resuscitation, Volumenbonus von 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Auch das wird immer wieder kritisch diskutiert, aber die Leitlinie empfiehlt es so. Wichtig, volle Elektrolytlösung, kein Nazel, 5 Ausrufezeichen.
Nazel ist für für Nudeln.
Ja, genau.
Also Kochsalz ist für Nudeln, so rum. Liebe Grüße an das Foam.
Ja. Und bei persistierender Hypotonie unter der oben genannten Volumentherapie, dann Katecholamine, in dem Fall primär Noradrenalin mit dem Ziel eines mittleren arteriellen Blutdrucks von größer 65 Millimeter. Wechselbarsäule.
Zum Laktat noch kurz, es gibt ja durchaus Studien, die sagen, dass die Recap-Zeit besser ist als das Laktat. Trotzdem ist das Laktat ja ein Laborwert, der zusätzlich zur Recap-Zeit keine uns Erkenntnisse
genau,
bringt.
Genau, und er ist bettseitig verfügbar. Ja. Das muss man halt auch sagen. Also den hat man quasi in Echtzeit.
Ja, ist die Recap-Zeit auch, aber
ja.
nur weil die Recap-Zeit vielleicht besser ist in relativ aktuellen Studien, heißt es ja nicht, dass das Bestimmen des Laktats schlecht ist.
Genau.
Ja, und man das deswegen weglassen kann.
Genau. Also wichtig, wie ich die Blutkulturen, das haben wir oben auch schon drüber gesprochen, da gibt es immer wieder Defizite. die Antibiotikagabe nicht verzögern. Da gibt es eine Studie von 2017, die sagt, pro Stunde, die man die Antibiotikagabe verzögert, steigt die Mortalität um 2%. Ich finde, das ist schon eindrücklich.
Ja.
Also das kann man schlecht erklären, warum man das verzögert. Natürlich sollte man, wenn man einen Patienten anbehandelt, auch gucken, wo ist denn der Fokus. Das heißt, man macht eine Bildgebung, man macht vielleicht ein CT, man macht auf jeden Fall einen Röntgenthorax, man macht gegebenenfalls ein Sonoabdomen, einfach um zu schauen, kann ich die Cholezystitis sichern, kann ich die Pneumonie sichern, was weiß ich, hat er vielleicht einen Harnstau, wer weiß es denn alles. Und dann muss natürlich zentrales Therapieziel die Fokussanierung sein, gegebenenfalls Kathetersepsis, Katheter entfernen, Abszess entlasten, chirurgische Sanierung anstreben. Aber darüber will ich jetzt hier gar nicht so viel verlieren. Ja. Das ist, es geht, soll ja hier um den Erstangriff gehen. Ja. Wie schaut es denn mit Antibiotikatherapie aus? Das ist ja ein beliebtes Thema und es kann man, nirgendwo kann man so viel sich drüber streiten wie über die richtige Antibiotikatherapie. Aber worauf man sich, glaube ich, einigen kann, sind die Tarragona-Kriterien, die als Entscheidungshilfe dienen sollen dazu, welche Antibiotikatherapie soll ich denn nehmen? Das sind 5 Kriterien. Die möchte ich einmal kurz vorstellen. Es geht darum, einmal das erste ist Look at your patient. Das heißt, welchen Fokus habe ich? Hat der Patient irgendwelche Risikofaktoren, zum Beispiel für atypische Erreger bei einer Pneumonie? Kommt der vielleicht aus dem Pflegeheim? Ist das eine, oder lag der schon länger im Krankenhaus? Ist er antibiotisch schon vorbehandelt? Dann listen to your hospital ist das zweite. Das heißt, wie ist die Resistenzlage bei dir im Krankenhaus? Gibt es spezielle Problemkeime? Was für ein Keimspektrum habe ich eigentlich grundsätzlich? Das gilt natürlich viel für Patienten, die schon hospitalisiert sind. Wenn ein gesunder Mensch von zu Hause kommt, mit einem Sepsis wird der wohl kaum, ist das Listen to your hospital für ein Po. Ja. Der dritte Kriterium, hit hard and early. In den ersten Stunden hochdosierte antibiotische Therapie und mit einem breiten Spektrum. Das ist auch was, was mir immer wieder unterkommt und wo ich ausraste. Also wenn man mich wirklich zur Weißglut treiben möchte, da muss man mich anrufen, muss mir was erzählen von einem Patient ist schlecht, muss mir was sagen, irgendwie, der hat einen Krea von 3 und deshalb habe ich mal, ich habe schon mal mit Anti-Infektiva angefangen, aber ich habe nur die halbe Dosis gegeben, weil das habe ich bei dosing.de so nachgeschaut. Da komme ich Krea direkt, da komme ich direkt aus dem 5. Stock bis ins Erdgeschoss geflitzt und dann geht die Bombe hoch. Also dann, das tut bitte nicht. Ja, jeder Patient, Niere hin oder her, der kriegt die volle Dosis am Anfang und dann kann man sich im Verlauf anpassen. Okay? So, jetzt habe ich mich wieder entspannt. So,
das gilt ja besonders, weil man zu Anfang ja hauptsächlich Beta-Lactame benutzt, Breitspektrum halt. Und die jetzt auch in hoher Dosis selbst bei Neninsuffizienz keine
relevanten,
ganz schlimmen Nebenwirkungen haben, verglichen mit der Schwere des Krankheitsbildes.
Genau. Dann 4. Tarragona-Kriterium, get to the point. Das Ziel muss sein, einen hohen Wirtsspiegel am Infektionsort zu erreichen. Wenn ich eine Weichteilinfektion habe, muss ich mich fragen, ist denn vielleicht Unazid das richtige Antibiotikum oder komme ich nicht mit Clinda weiter?
Ja.
Um nur mal 2 Beispiele zu nennen. Ja. Und dann das wichtigste Therapiekriterium von Tarragona ist Fokus, Fokus, Fokus. Was ist der Fokus? Ständige Reevaluation. Ja, nicht am Anfang sagen, ja, der hatte mal ein Infiltrat im Röntgenthorax. Dann, die Infektwerte fallen nicht. Ich eskaliere ständig die antiinfektive Therapie, weil ich immer noch davon ausgehe, es ist eine Pneumonie. Vielleicht hat er auch was ganz anderes Problem. Und die Therapie natürlich anpassen. Wenn ich einen Keimnachweis bekomme, dann kann ich die antibiotische Therapie vielleicht deeskalieren. Wenn auch Unazid hilft, sage ich jetzt mal, ja, statt Meronem. Die Paul-Ehrlich-Gesellschaft empfiehlt initial eine Kombinationstherapie. Das ist insofern spannend, als dass die aktuelle S3-Leitlinie jetzt mittlerweile davon abweicht und keine initiale Kombinationstherapie mehr empfiehlt, außer es gibt einige Ausnahmen, zum Beispiel ambulant erworbene Pneumonien, Endokarditiden, ZNS-Infektionen, die quasi eine eigene Leitlinie haben, wo die noch eine Kombinationstherapie empfiehlt. Unserer Meinung nach oder unter Interpretation nach könnte es zum Beispiel daran liegen, dass häufig ein Fluorchinolon mit empfohlen wurde in der Kombinationstherapie. Da gibt es jetzt zahlreiche rote Handbriefe dazu, dass man davon jetzt abweicht. Unsere beziehungsweise meine Empfehlung, vielleicht möchte Torben mir gleich widersprechen, aber er hat den Artikel gereviewt, er hat mir nicht widersprochen. zur neuen Leitlinie analog empfehlen wir zur kalkulierten Therapie bei ungefangenen Infektionsherz Piptazmono in ausreichend hoher Dosierung, sprich 4/0,5 Gramm. Und wenn ihr mir eine große Freude machen wollt, dann gebt die doch einfach über 3 Stunden.
Ja, aber nicht den Erstangriff. Der Erstangriff?
Ja, der Erstangriff, das ist richtig. Der nicht, den als Kurzinfusion, aber jede darauf folgende Gabe.
Genau. Um möglichst kontinuierliche
kontinuierliche Plasmaspiegel zu erreichen.
Ja. Area under the curve.
Genau. Ja, auch so ein schönes Thema. vielleicht sollten wir darüber auch einen kleinen Podcast machen. Wenn ihr jetzt aber sagt, naja, ich denke, wahrscheinlich ist es doch die Pneumonie, ich habe ein Infiltrat im Röntgen-Thorax, dann empfehlen wir Piptaz plus Erythromycin oder Clarithromycin. Das ist was, mit dem ich ganz gut leben kann.
Ja.
Also Cipro würde ich nicht mehr machen.
Nee. Beim Clarithromycin bzw. Erythromycin, die Bioverfügbarkeit beim Clarithromycin ist auf jeden Fall oral auch sehr, sehr gut. Da kann man überlegen, ob man das IV geben muss. Natürlich im septischen Krankheitsbild.
Genau, septischer Schock, immer IV-Therapie. Ja. Das ist ja klar. Ne?
Ja.
Genau, und dann bekommen wir irgendwo einen Keimnachweis, dann natürlich die antiinfektive Therapie anpassen und deeskalieren. Die Sache ist ja die, und das ist immer so ein Thema, auch darüber haben wir schon häufiger geredet, mit dieser Anpassung der Therapie, da guckt man eben auf die Laborwerte. Und da fragt man sich, wie ist denn das überhaupt mit dem CRP? Also mit CRP braucht mir auch keiner zu kommen. Das ist ja auch immer so,
ja,
so ein Thema. Ja, CRP hat eine Halbwertszeit von 72 Stunden.
Genau.
Wie aktuell ist denn das CRP?
Ja, natürlich. Also das für die Initialdiagnostik, es hängt immer nach, ob jetzt beim Hochgehen oder beim Fallen.
Gut.
Aber wenn ich über 2 Tage fallende CRP-Werte habe, dann...
Ja, das ist okay. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, es gibt nicht den Sepsis-Marker im Labor. Ich glaube, das kann man sagen.
Ich werde dir ja auch niemals widersprechen, wenn es um Sepsis geht.
Naja, ich mache dich ja so fit, dass du mir bald widersprechen kannst. Nein. Es haben immer alle, es reiten immer alle auf dem CRP und dem PCT rum, das ist immer so ein Thema. Das ist auch bei uns in der Abteilung so ein Thema und deshalb bin ich da so ein bisschen sensibilisiert. Meine Empfehlung oder unsere Empfehlung ist es, das PCT täglich vom Beginn der Therapie an zu kontrollieren. Für die ersten 2 bis 3 Tage fällt das PCT nach 2 bis 3 Tagen ab. Dann kann man davon ausgehen, dass die antiinfektive Therapie wirkt. Ist das nicht so, da muss man darüber nachdenken, die antiinfektive Therapie umzustellen, zu eskalieren, auch wenn man keinen Keimnachweis hat. Fällt es ab, kann man das PCT sogar jeden 2. Tag dann nur noch kontrollieren und hat man dann einen Abfall um mehr als 80% vom Maximalwert oder auf einen Wert von kleiner 0,5 Mikrogramm pro Liter, dann kann man sogar die antiinfektive Therapie beenden. Und da rede ich mit dem Mund fusselig. Das will, glaubt mir mal keiner. Es ist aber einfach so.
Muss das nicht 7 Tage lang laufen?
Genau. Dann Laktat. Laktat ist auch so ein Wert. Im Prinzip drückt ein hohes Laktat nur aus, wir haben irgendwo peripher eine Gewebehypoxie. Da kommt nicht genug Blut an, es findet anaerober Stoffwechsel statt und es wird Laktat gebildet. Das ist natürlich jetzt ganz grob vereinfacht. Daher kann man das Laktat verwenden, um die Therapie zu steuern. Weil, also nicht die antiinfektive, sondern die Volumentherapie, muss man sagen. Ja? Deshalb ist es auch in der neuen S3-Leitlinie wieder drin, in der Definition des septischen Schocks. Ihr erinnert euch am Anfang, der Mitteldruck von größer 65 mm Quecksilber soll, kann nur gehalten werden mit Vasopressoren und ist definiert zusätzlich mit einem Laktat von größer 2 Millimol pro Liter. Ziel ist also, das Volumen so zu steuern, dass man einen normalen Laktatwert erreicht. Die Laktat-Clearance, da hat man immer geguckt, wie fällt das, in welchem Verhältnis ist das? Ist das, ich fand das immer viel zu kompliziert und das ist jetzt auch kritisch hinterfragt mittlerweile. Ich gucke immer nur, geht das in die richtige Richtung bei meinen WGAs. Wenn ich eine Volumentherapie mache und ich behandle einen septischen Schock und das Laktat steigt trotzdem weiter, dann läuft das ja wohl irgendwie nicht.
Dann ist irgendwas falsch.
Irgendwas ist dann falsch. Und da kommen wir zur Infusionstherapie. Flüssigkeitsbolus haben wir drüber gesprochen, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht in der ersten Stunde und danach.
Also man sollte sich den Patienten angucken. Ich glaube, das ist erstmal das
die Wichtige. Kernbotschaft.
Genau. Die Kernbotschaft. Und wie man sich den anguckt, da gibt es sicherlich verschiedene Herangehensweisen. Wir versuchen das ja hauptsächlich mit Sono zu machen, ne?
Genau. Es gibt, genau, Tom, du sagst es, es gibt da auch da kein richtig oder falsch. Es gibt auch Empfehlungen. Die Leitlinie empfiehlt nicht zwingend ein invasives hemodynamisches Monitoring. Mhm. Ich mag Pico auch, gebe ich offen zu. Mhm. Aber ich bin auch ein Pokus-Freund.
Also ich behaupte, wenn man Intensivtherapie macht, und ich sage nicht, dass ich da das Paradebeispiel bin, weil ich da sicherlich auch meine Defizite habe, aber man muss irgendeine Technik des erweiterten hemodynamischen Monitorings beherrschen, ob das Pico ist oder Pokus.
Genau.
Aber irgendeine Form muss man können.
Und es gehört sich so, dass ein Patient in einem septischen Schock, ich meine damit jetzt bewusst nicht jeden Intensivpatienten, sondern einen Patienten im fulminanten septischen Schock, mindestens einmal pro ärztlicher Schicht, mhm, evaluiert wird, ob die Volumentherapie ausreichend ist oder nicht.
Ja.
Und da bietet es sich an, weil es schnell verfügbar ist und behaupte ich, es auch noch schneller geht als eine Pico-Messung, einfach einmal kurz auf die Vena Cava zu schallen und zu gucken, ist die kolaptisch mehr als 50% in der Inspirationsphase, dann hat der ein Volumenproblem.
Mhm.
Und wenn ich das schon mache und schaue auf die VCI, also die Vena Cava, dann kann ich auch mal kurz hochschwenken und von subsuffidal einmal auf die Pumpe gucken, also ja, aufs Herz. Und wenn ich dann noch ganz motiviert bin, dann gucke ich mir noch einmal parasternal kurze Achse an und habe ganz viel Aussage über die Pumpfunktion und kann meine Volumentherapie daran steuern. Mit Vollelektrolytlösung natürlich, ja, nichts anderem.
Das meine persönliche Meinung oder mein Appell an die internistischen Kollegen. Ich freue mich ja immer sehr, dass wir eine interdisziplinäre Intensivstation haben, mal mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen da doch sehr eng zusammenarbeiten, dass man sich auch mal fokussieren muss. Es muss nicht immer das komplette Echo sein.
Nein.
Es reichen auch manchmal ein, zwei Schnittbilder.
Genau.
Um eine spezielle Fragestellung.
Genau, das ist ja beim septischen Schock, gibt es eine spezielle Fragestellung.
Ja.
Die Pump, natürlich die Pumpfunktion ist auch noch wichtig, weil es gibt ja auch septische Kardiomyopathie, ja, und sowas, aber im Endeffekt, das ist ja nur ein optischer Eindruck, das muss man, ja, nicht genau vermessen.
Aber du musst nicht dreimal pro Schicht ein komplettes Echo
machen. Nein, auf gar keinen Fall, das bitte nicht falsch verstehen.
Oder also, dreimal am Tag.
Ja.
So das, mein, das ist das, was ich meine.
Genau. Es gibt auch Passive Leg Raise Test, haben wir schon mal in einer anderen Folge erklärt, wie das genau funktioniert. Kann man auch machen. Pico kann man machen, ist für mich eine Ergänzung. Ich, ja, mag es halt, andere mögen es nicht. Häs hat in der Sepsistherapie nichts mehr zu suchen, natürlich auch nirgendwo anders. Das wollte ich auch nochmal sagen. Also keine Kolloide. Wenn man als Ultima Ratio meint, man kommt mit Kristalloiden nicht mehr aus und Katecholamin gehen auch nicht, dann kann man darüber nachdenken, vielleicht mal Albumin zu geben.
Mhm.
Ist meiner Meinung nach aber auch irgendwie so richtig nicht. Naja, ist halt Ultima Ratio halt. Was ist mit den Katecholaminen? Was wäre dann Katecholamin der Wahl im septischen Schock?
Ganz klar Adrenol, das ist
also Noradrenalin.
Noradrenalin ist erste Wahl.
Genau. Das sieht ja auch die Leitlinie so, nach wie vor. Dobutamin kann man erwägen.
Mhm.
Ich mache das immer, wenn die zentralvenöse Sättigung unter 65% ist,
mhm,
sprich eine hohe Sauerstoffausschöpfung vorliegt. Dann gehe ich davon aus, dass auch ein positiv-ionotropes Medikament helfen kann. Man muss natürlich gucken, das hat proarrhythmogene Nebenwirkungen. Also erstens muss man es hoch genug dosieren.
Mhm. Und sonst macht das mehr Tachykard als
positiv alles andere, inotrop, genau.
Also mehr positiv chronotroper Effekt,
genau,
als inotroper Effekt.
Muss man halt schauen, das wäre Second Line. Für Dopamin gibt es keine Indikation mehr.
Nein.
Auch keine Nierendosis. Das ist ja immer so ein Ding, was immer, sage ich mal, diskutiert wurde.
Ja.
Und dann gibt es noch Vasopressin. Vasopressin empfiehlt die Leitlinie zusammen mit Adrenalin, wenn bei schwacher Evidenz und schwacher Empfehlungslage, wenn man mit Noradrenalin keine suffiziente Stabilisierung erreichen kann.
Ja. So, also was man aus Erfahrung sagen kann, ist, dass wenn man Vasopressin mit reinnimmt, dass der Noradrenalinbedarf massiv runtergeht. Also das kann man schon sagen. Ob das natürlich zu einem besseren Outcome führt, das können Johannes und ich in unseren kleinen Fallzahlen
nicht
keinster Weise beurteilen.
Genau. Was man noch machen kann, das ist immer so die Frage, Cortison, Hydrocortison. Die Studienlage ist so, so mau, sage ich mal.
Also auch bei uns in der Klinik wird es immer wieder diskutiert mit eher, wir lassen's.
Ja, kommt immer auf den Rand, der da ist. In der Leitlinie findet sich eine schwache Empfehlung mit dem Evidenzgrad zur Gabe von Hydrocortison, wenn sich unter adäquater Volumentherapie in hohen Katecholamindosen keine Stabilisierung erreichen lässt. Mhm. Die empfehlen 200 Milligramm IV pro Tag. Das machen wir teilweise auch mit ganz guten Erfolgen. Ich habe gerade vor 2 Wochen wieder einen Fall gesehen, wo es gut funktioniert hat. Mhm. Das ist aber Evidenzklasse E jetzt. Also, es schadet dann, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Darauf kann man sich am ehesten einigen. Dann gibt es ja noch immer die Diskussion um Thiamin, sprich Vitamin B1 und Vitamin C. Das ist eine sehr kontroverse Diskussion. Es gab eine große Studie 2016, die über Lebensvorteil belegt hat.
Ja.
Wir haben das eine Zeit lang gemacht, auch supplementiert, haben keine messbaren Erfolge gehabt. Jetzt gibt es wieder eine Studie von 2019, relativ aktuell, die ein Therapieschema untersucht haben mit Hydrocortison, Thiamin und Vitamin C, die keinen Vorteil gesehen haben, also die keine signifikante Sterblichkeitsreduktion nachweisen könnten. Das bleibt spannend. In der Leitlinie gibt es keinen Kommentar zur Supplementierung.
Die einzige Sache, die man sagen kann, ist, es ist billig. Also ich meine, es schadet zumindest offensichtlich nicht und es ist billig. Dagegen spricht, dass die aktuelle Studie, also das von der 2017er Studie, die das so gehypt hat, dass die Zahlen eigentlich zu schön sind, um wahr zu sein und dass die aktuelle Studie gar keinen Vorteil sieht. Das ist schon ein krasser Graben, der dazwischen ist.
Genau, ne? Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich noch nicht mal irgendwo in der Mitte, sondern irgendwo rechts oder links aus.
Also ich persönlich, mein Eindruck ist, es bringt eher nichts, weil mein Eindruck, aber das ist...
Wir diskutieren das irgendwann nochmal. Da werden es bestimmt, wird es noch mehr Studien zu geben. Ich glaube, das ist so ein großes Thema, da wird es noch mehr zu kommen. Gut, das soll zu Sepsis gewesen sein. Noch kurz die Punchlines, Torben.
Erstmal an Sepsis denken. Ich glaube, das ist die Punchline überhaupt.
Überhaupt, genau.
Dann ist Sepsis genauso wie das akute Koronarsyndrom oder der Schlaganfall zeitkritisch. Ausreichend Blutkulturen asservieren. Katecholamine, wenn man den Blutdruck nicht oben halten kann, zeitgleich beziehungsweise kurz nach Fluid Resuscitation, das heißt 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. PCT-Kontrollen können zur frühzeitigen Deeskalation der antibiotischen Therapie führen.
Genau.
Regelmäßig den Volumenstatus evaluieren auf die Weise, wie ihr es könnt und wie eure Klinik es macht. Johannes und ich eher bei Pokus, aber im Endeffekt ist alles, was
erlaubt.
Alles erlaubt, genau. Und antibiotische Therapie. Natürlich.
Volle Dosis.
Ja, genau. Hochdosieren.
Zügig,
Breitspektrum.
Ja, genau. Und natürlich auch ein bisschen, was ist bei euch in der Klinik angesagt? Wenn das euch ganz komisch vorkommt, hinterfragt es aber auch mal, bitte. Also das, da ist auch viel im Fluss immer. Und ja.
Super. Vielen Dank, Johannes.
Sepsis. Ich hoffe, ich werde euch jetzt das nächste Jahr auch nicht nerven. Ich hoffe, es gibt 2021 wieder ein Update.